Denn durch die Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln. Das steht in Epheser 2, Vers 8 bis 10. Ich möchte da ein paar Sachen genau hervorheben. Und zwar, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und dann, auf das wir in ihnen, also welche Gott zuvor vorbereitet hat, und dann in diesen vorbereiteten Werken wandeln sollen. Die letzten Sonntag da waren, die kennen die Stelle, weil die ich letzten Sonntag in einem anderen Zusammenhang schon mal erwähnt habe. Aber ich denke, genau das passt auch zu dem heutigen Thema der Hingabe. Hingabe, was bedeutet das? Hingabe, wenn man das jetzt so im allgemeinen Wort Gebrauch eben ja gebrauchen würde, sage ich einfach, ich gebe etwas hin. Ja, das kann zum Beispiel Geld sein, dass ich jemandem Geld gebe. Das können, eine Dienstleistung sein, dass ich jemandem helfe, jemanden unterstütze. Das kann ja irgendwelche Handreichungen sein, Hingabe. Aber wenn es um das Wort Gottes geht, was bedeutet es dann eigentlich Hingabe? Und im Grunde genommen, und da werde ich dann auch noch genauer drauf eingehen oder gezielter drauf eingehen, Hingabe heißt im Grunde genommen für uns als Menschen, die wir Jesus Christus nachfolgen, dass wir unser Leben und alles, was damit zusammenhängt, Jesus Christus hingeben. Dass wir unser Leben auf ihn ausrichten und alles, ob das jetzt unser, sagen wir, physisches Leben ist, ob das unsere Aktivitäten sind, ob das unser Wohlstand oder auch Nichtwohlstand ist, dass wir all das Jesus hingeben. Und die Frage ist, ja, gibt es in der Bibel ja ein Vorbild, der uns es vorgemacht hat, hingegeben zu leben? Und ich habe mir da überlegt, welches Beispiel ist eigentlich treffender als das Beispiel Jesu? Und bei der Vorbereitung auf die Predigt, ich kann es euch gar nicht sagen, habe ich, glaube ich, die Evangelien 3, sind es 4 Mal oder noch öfters durchgelesen. Und ich habe mir gedacht gehabt, ja, was lernen wir anhand von Jesu, also am Leben Jesu, was Hingabe bedeutet? Und eins, was sehr, sehr deutlich zum Vorschein kam, war Gehorsam. Und zwar habe ich meine Predigt überschrieben, Hingabe ist gleich Gehorsam aus Liebe. Ich habe dann auch noch einmal ein wenig nachgeguckt in Wikipedia, was wird dort über Hingabe so erzählt. Und da heißt es dann, unter Hingabe, Hingebung, versteht man den von rückhaltloser innerer Beteiligung geprägten Einsatz eines Menschen, also ich gebe mich, also ich setze alles dafür ein, für eine Angelegenheit oder eine Person, die für den Betreffenden von höchstem persönlichen Wert ist. Das heißt, im Grunde genommen richtet sich der Fokus meines Lebens auf, wie ich schon gesagt habe, auf eine Tätigkeit, Aktion oder an eine Person. Das kann jetzt zum Beispiel, was eine Tätigkeit angeht, und dann sagt ja auch manche Leute, die sind mit ihrem Beruf verheiratet, oder jemand hat auch schon mal gesagt, der hat auf dem Grabstein gelesen, Arbeit war sein Leben. Also ein ehemaliger Bibelschullehrer, der hat sich zur Angewohnheit gemacht, auf Friedhöfen zu gehen. Und dann schaut er einfach, was steht auf diesen Grabsteinen drauf. Und er sagt, das ist manchmal sehr, also echt hochinteressant, was da so auf den Grabsteinen steht. Und dann hat er eben bei einem Grabstein diesen Spruch gesehen, Arbeit war sein Leben. Und dann hat er, als er dann so zu uns im Unterricht kam, sagte er dann, im Grunde genommen ist es eine Traueranzeige für ein Pferd. Ja, aber also ein Pferd, sag ich jetzt mal, wenn man jetzt diese normalen Sportpferde oder so angeht, ist vielleicht weniger, aber diese, sag ich jetzt mal, Ackergäule, die so früher gab, die haben wirklich geschuftet, im Grunde genommen, bis sie tot umgefallen sind. Ja? Und im Grunde genommen hat er gesagt, das ist eigentlich keine Todesanzeige oder kein Nachruf für einen Menschen. Das ist eigentlich für ein Pferd. Denn unser Leben sollte nicht nur aus Arbeit bestehen. Aber man könnte sagen, der hat sich seiner Arbeit komplett hingegeben. Oder ich gebe mich Personen hin. Ich sage jetzt mal, das kann zum Beispiel die Frau sein. Ja? Ich denke, nach Jesus sollte die Frau in dem Leben eines Mannes auch die wichtigste Person sein. Definitiv. Und danach kommt quasi Gemeinde und alles andere. Aber es kann aber genauso gut sein, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht an Jesus glaube und mich, sage ich jetzt mal, meiner Frau hingebe, dann kann das natürlich schon auch ins Negative gehen, dass ich dann einfach sie eifersüchtig bin oder schnell eifersüchtig werde und solche Sachen. Das ist dann wieder eine negative. Aber ich will jetzt gar nicht auf diese Seite eingehen, sondern ich möchte einfach nur verdeutlichen, was Hingabe heißt. Ich lege meinen Fokus auf eine Sache oder auf eine Person und richte mein ganzes Leben darauf aus. Und wichtig und gut ist es, wenn unser Leben sich komplett auf Jesus Christus ausrichtet. Wenn Jesus im Fokus von meinem Leben steht und damit verbunden natürlich auch das Wort Gottes. Und ich glaube, dass dann alles andere kommt. Dann wird auch die Frau in der richtigen, also im richtigen, in der richtigen Weise seinen Stellenwert in der Familie oder in der Ehe bekommen. Und alle anderen Bereiche auch. Wichtig ist Hingabe an Christus. Ich möchte noch ganz kurz auf einen Schmetterling eingehen. Schmetterling. Jeder kennt es, wenn ein Schmetterling, also wenn es wird eine, als Raupe wird er ja geboren. Und dann frisst sie sich voll und irgendwann hängt sie sich an einen Zweig oder an eine Pflanze und verpuppt sich und wird dann zum Schmetterling. Es ist im Grunde mal, er hat eine Aufgabe, er hat eine Bestimmung, die der Schmetterling erfüllt. Und das heißt Raupe, Schmetterling und dann im Grunde genommen repräsentiert er einfach was Schönes. Ja? Wenn man einen Schmetterling durch die Gegend flattern sieht, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, also dann geht mir das Herz auf. Ich finde es einfach richtig schön. Ja? Und wenn du dann über so eine Blumenwiese gehst und du siehst dann die unterschiedlichsten Schmetterlinge, ob das jetzt ein Pfauenauge ist, ob das so ein Zitronenfalter oder wie die alle heißen, ist, das ist einfach ein richtig schöner Anblick. Und ich glaube, da hat unser Schöpfer was ganz Tolles gemacht, um unser Herz dadurch zu erfreuen. Und ich weiß es jetzt nicht, ob die noch einen großartig anderen Zweck haben. Ich weiß, dass ein paar Schmetterlinge gibt. Da gibt es Pflanzen, die kann im Grunde genommen, die können nur durch einen bestimmten Schmetterling bestäubt oder halt, ja, wie sagt man, bestäubt werden und ja, dass die weiter existieren können. Und so hat unser Schöpfer einfach auf eine großartige Weise Dinge geschaffen. Und das ist die Bestimmung eines Schmetterlings. Ja? Jedes Tier hat eine Bestimmung und genauso haben auch wir eine Bestimmung. Und da heißt es im 2. Korinther 5,15, und für alle ist er gestorben, damit die, das sind wir als wiedergeborene Menschen gemeint, Menschen, die Jesus lieb haben, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ein Schmetterling hat eine Bestimmung, aber unsere Bestimmung ist es, so zu leben, dass wir unser Leben an Christus hingeben und ihn durch unser Leben verherrlichen. Hingabe ist Gehorsam aus Liebe. Wie wichtig ist, die wichtigste Voraussetzung für hingegebenes Leben ist die Liebe zu dem, dem ich mich hingebe. Und zwar habe ich, muss ich ehrlich sagen, als ich mich darüber beschäftigt habe, dann habe ich irgendwann so in dem Ganzen mit der Monika drüber geredet. Also Monika ist meine Braut, die ich in 2 Wochen heiraten werde. Ja. Oder sind wir schon verheiratet in 2 Wochen, genau. Und da habe ich mit ihr so drüber geredet und habe ihr dann gesagt, ja, dass mir der Gehorsam ist das Wichtigste, was Jesus ausgezeichnet hat, was Hingabe angeht. Und dann hat sie kurz nachgedacht und dann sagt sie, Martin, da ist noch ein anderer Punkt. Und dann sagt sie, es ist eigentlich die Liebe. Die Liebe steht an sich an vorderster Stelle und dann kommt der Gehorsam. Und dann musste ich mich selber korrigieren, muss sagen, ja, du hast recht. Du hast recht. Die Liebe ist es. Und dann habe ich beim Vorbereiten nochmal darüber nachgedacht, Mensch, es muss doch irgendeine Stelle im Neuen Testament geben, in dem Evangelium oder was, wo genau das deutlich wird. Und ich habe tatsächlich eine Stelle gefunden, ne, in Johannes 14, 31. Da heißt es, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Ist das nicht was Großartiges? Und genau dem, also ich habe echt gedacht, ja, die Monika hat recht, aber ich habe wirklich, währenddem ich diese ganzen Evangelien durchgelesen habe, dieser Vers, der ist mir überhaupt nicht ins Auge gestochen, überhaupt nicht aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob es euch oft auch so geht. Ihr lest die Bibel, ihr lest das Wort Gottes und man überliest so vieles. Und ich fand es so genial, dass Gott, also dass in seinem Wort das so drin steht, dass Jesus den Vater liebt und dass das die Grundlage, die Triebfeder dafür war, dass er Gott gehorsam war. Und dann gibt es eine Aufforderung an uns. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war. Da geht es um die Erlösung Jesu, dass er als Knecht, also dass er Knechtsgestalt annahm, auf die Erde kam. Ja, das ist so der Kontext. Aber im Grunde genommen schließt es diese Liebe zum Vater mit ein. Und ich denke, die Triebfeder unseres Handelns, die Triebfeder dessen, dass wir Gott gehorsam sind, sollte genau das sein. Die Grundlage dafür soll die Liebe zu unserem Herrn sein, die Liebe zu Jesus, die Liebe einfach zu seinem Wort und die Bereitschaft, auch das, was er uns in seinem Wort sagt, auch umzusetzen. Und da heißt es eben, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist, gestorben und auferweckt worden ist. Wir sollen nicht mehr uns selbst leben. Wir sollen nicht mehr unserem Ego nachstreben, sondern was sollen wir tun? Unser Leben, unseren Fokus auf Jesus Christus ausrichten. Im Erfüllen, also am Beispiel Jesu, und da möchte ich jetzt auch da noch etwas gezielter drauf eingehen, im Erfüllen des Willens Gottes ist gleich Gehorsam. Da habe ich jetzt die Liebe vergessen einzutragen, aber das sollte eigentlich dort ausstehen. Einmal durch Gebet. Es ist interessant, Jesus als Sohn Gottes kam auf diese Erde. Man könnte doch denken, er ist in so inniger Verbundenheit mit Gott gewesen, er braucht doch das Gebet gar nicht. Aber nee, Jesus, er hat immer und immer wieder gebetet. Da heißt es in Matthäus 6, 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Es ist ein Gebet. Dann Matthäus 26, 42, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Jesus, er hat immer wieder sich zurückgezogen und hat gebetet. Zum Beispiel eines war, Jesus stand früh auf, am Tag vorher hat er die Schwiegermutter von Petrus getroffen. Noch einmal ein Beweis dafür, dass Petrus eben verheiratet war, was ja, die katholische Kirche anders lehrt. Jesus, nachdem er die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat und viele Menschen dazu kamen und die auch geheilt wurden, hat er am nächsten Tag, steht dann, stand er früh auf, um was? Also an einen einsamen Ort zu gehen und zu beten. Er hat immer wieder die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht. Das heißt, Hingabe Hingabe an Gott bedeutet auch, dass ich bete. Und was mache ich, wenn ich bete? Das habe ich schon mehrfach in unterschiedlichen Predigten auch erwähnt. Ich demütige mich vor dem lebendigen Gott. Ich mache mich selber klein. Ich nehme mich nicht so wichtig, sondern ich weiß ganz genau, dass ich davon abhängig bin, dass Gott mir jetzt in meiner Situation begegnet, dass Gott mir hilft, dass Gott mir einfach die Kraft gibt, Dinge zu tun, die ich einfach alleine in der Weise nicht tun kann. Und mir geht es immer wieder so, wenn ich tagtäglich meine Arbeit nachgehe, bin ich oft dabei am Beten. Und was mache ich dann? Dann mache ich mich abhängig von ihm. Und Jesus hat sich, indem er gebetet hat, hat er sich abhängig von seinem lebendigen Vater gemacht. Oder Jesus betet auf dem Berg, nachdem er 5000 gespeist hat. Ja, er ist dort auf den Berg gegangen, hat gebetet und hat die Jünger alleine erstmal vorausgeschickt. Ja, er hat die Gemeinschaft mit Gott gesucht und das hat auch was mit Gehorsam zu tun. Einfach sich abhängig machen von unserem lebendigen und großen Gott. Hingabe ist Gehorsam aus Liebe. Jesus ringt im Gebet, im Garten Gethsemane, wie ich schon erzählt habe. Aber wie schaut es jetzt bei uns aus? Ja, wir können zum Beispiel auch ein Prinzip beispielsweise anwenden, das Gebet der Ältesten nach Jakobus 5 ist auch eine Möglichkeit, wo wir uns abhängig machen. Aber die Frage ist, gehe ich dann davon aus, dass Gott jetzt das Gebet auch erhört? Oder meine ich, ich verpflichte damit Gott, dass er das Gebet erhört? Ich denke, das ist nicht so. Denn ich muss dann auch akzeptieren, wenn Gott sich anders entscheidet. Ich weiß sehr gut, kann mich noch sehr gut daran erinnern, als vor circa 8,5 Jahren meine Frau sehr, sehr schwer krank wurde. Da hatten wir auch die Ältesten geholt und hatten gebeten, dass sie über meine Frau beten. Und das ist auch geschehen. Aber trotzdem ist sie, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie lange nach, ist sie trotzdem gestorben. Ja? Der anderen Schwester aus der Rothenburger Gemeinde war es so, dass die, die wurde krank, sie hatte Brustkrebs und hatte dann die Ältesten gebeten, dass sie beten. Ja, und sie lebt heute noch. Gott kann, wenn er will. Wenn er nicht will, dann müssen wir es akzeptieren. Und die Frage ist, akzeptiere ich Gottes Entscheidung? Ich habe ja schon zu knacken gehabt, gebe ich ehrlich zu. Ich bin lange Zeit, und das wisst ihr auch, bin ich echt durch die Hölle gegangen. Aber Gott trägt durch. Und ich hab das akzeptiert, dass Gott meine Frau damals zu sich genommen hat. Im Blick auf die Ewigkeit können wir beten. Und so sagt Jesus, so ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Ich kann für Kinder beten. Und ich möchte behaupten, also bin mir sehr sicher, dass jetzt Matthias und Silvia sicherlich auch für euch als Kinder gebetet hat, damit ihr den Glauben an Jesus findet. Und und was dabei rausgekommen ist, sieht man, dass ihr alle vier ja den Weg mit Jesus geht. Das ist toll, ja. Und Gott will, dass wir auch dafür beten, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Da geht es jetzt hier um Kinder, es können aber auch andere Menschen sein, wie jetzt bei uns hier in Golzen, dass einfach Menschen hier aus dieser Umgebung auch zum lebendigen Glauben an unseren Herrn kommen. Im Blick auf die Ewigkeit, dann nochmal Matthäus 7,21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, Gott gehorsam ist, der in den Himmeln ist. Ja? Nicht jeder, der einfach sagt, naja, ich glaube an Gott, der wird in den Himmel kommen. Nee. Sondern derjenige, der Jesus in seinem Herzen auch einnimmt und sagt, ich möchte mein Leben dir, diesem lebendigen Gott, schenken und ich möchte, dass du den ersten Platz in meinem Leben einnimmst. Ja? Derjenige, und das ist ein Gehorsamsschritt Gott gegenüber, der wird dann auch in den Himmel kommen. Und genau dafür dürfen wir beten, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und dann noch einmal eine Stelle. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nicht verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Gott will, dass alle diejenigen, die ihm im Grunde mal von Gott gegeben sind, dass die dann auch mit ihm in der Ewigkeit weiterleben. Dann möchte ich noch weitergehen, und zwar im Blick auf das Hören. Hingabe im Blick auf das Hören vom Wort Gottes. Da heißt es, wir wissen aber, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Interessant. Wir wissen aber, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Und ich denke einfach, es gibt genug Menschen, auch Christen, Menschen, die an Jesus Christus glauben, die genau wissen, was sie nicht tun sollen und dürfen. Und tun es trotzdem. Sündigen, ganz bewusst. Und dann wundern sie sich, wenn Gott ihr Gebet gar nicht hört. Und ich denke, eine Voraussetzung ist, dass wir einfach auch unser eigenes Herz immer wieder reinigen. Dass wir auf der einen Seite nicht in bewusster Sünde dauerhaft leben. Natürlich gibt es Situationen, wo wir ausrutschen. Natürlich gibt es Situationen, und die kenne ich genauso, dass ich einfach Dinge tue, die ich schon bestimmt schon 5, 10, 20 oder vielleicht sogar 100, 1000 oder wie oft gemacht habe. Dann, wo ich immer wieder auch gewissen Versuchungen erlege. Und ich denke, dass es euch ähnlich geht, und es ist bei jedem unterschiedlich. Aber was mache ich dann, wenn ich gefallen bin? Was mache ich, wenn ich wieder einfach einer gewissen Sünde nachgegeben habe, die ich eigentlich nicht hätte tun sollen? Dann muss ich im Grunde genommen auf die Knie gehen und Jesus um Vergebung bitten, dass er mein Herz reinigt. Und dann kann ich auch erwarten, dass Gott mein Gebet erhört. Und das bedarf, also das müssen wir jeden Tag immer wieder neu machen. Ja? Wenn du willst, dass Gott dein Gebet hört, dann musst du Gottes Willen tun. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das habe ich jetzt schon gesagt. Und dann im Blick auf Jesu Lehre. Wenn jemand seinem Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wenn jemand seinen Willen, also Jesu Willen tun will, Jesu Willen tun will oder Gottes Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Jesus, er hat das Wort Gottes verkündigt und dann haben die gesagt, naja, du erzählst da irgendein Zeug. Und dann hat er gesagt, wenn du wirklich wissen willst, ob die Lehre, die ich dir weitergebe, ob die von Gott ist, dann überprüf es einfach. Und Gott wird dir die Erkenntnis geben, dass es von mir ist. Und wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu tun, dann weiß er auch, wo der Ursprung der Worte Jesu herkommt. Im Blick auf die Speise. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Da ging es um die Frau am Jakobsbrunnen, und er hat, als die Frau dann er hat mit der Frau geredet, sie ist dann weggegangen, dann kamen die Jünger und dann sagten sie zu ihm, wir haben jetzt was zum Essen geholt. Und dann sagt er, ja, ich habe keinen Hunger. Und dann sagten die, wie war da jetzt jemand da, hat ihm was zu essen gegeben. Und dann sagt Jesus einfach, dass seine Speise die ist, den Willen Gottes zu tun. Ich kann jetzt zwar nicht genau sagen, wie Jesus, also wenn, ob das jetzt wirklich so ist, dass wenn ich den Willen Jesu tue, ich da weniger essen muss, weiß ich jetzt nicht. Aber interessant ist es, anscheinend muss es Jesus gesättigt haben in irgendeiner Form. Ja? Auf der anderen Seite sehen wir auch Jesus, bevor er zum Beispiel bei der Speisung der 5000, bevor er das verteilt hat, hat er ja auch gebetet. Oder bei den 4000. Dann auch an anderen Stellen sehen wir, dass Jesus auch gebetet hat. Und ich denke, das soll uns auch ein Beispiel sein. Jesus, er hat auch im Grunde genommen, war ihm auch bewusst, dass das, was er jetzt auch, sage ich jetzt mal, zu sich nimmt, an Essen, wo das herkommt, dass Gott all das schenkt. Und dafür können wir auch danken und ihm loben und preisen. An einer anderen Stelle heißt es dann noch, ich in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selber tun. So wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus, er war immer darauf bedacht und bestrebt, den Willen seines Vaters zu tun. Und das soll auch unser Bestreben sein. Und dann auch im Blick auf zum Beispiel Bruder, Schwester, Vater, Mutter. Was hat Jesus gesagt gehabt? Wer ist mein Bruder? Wer ist mein Vater? Wer ist meine Schwester? Ja? Da heißt es, denn wer den Willen meines Vaters tut, der ist, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Da ging es um die darum, dass Leute gesagt haben, ja, draußen sind deine Brüder und deine Mutter. So, und dann hat er gesagt, ja, wer sind die? Ja? Er hat gesagt, diejenigen, die meinen Willen tun. Und ob das jetzt leibliche Geschwister sind oder eben nicht. Wichtig ist es, die den Willen Gottes tun, den Willen seines Vaters, das sind seine Bruder, seine Schwester oder seine Mutter. Und da ist es uninteressant, ob das Blutsverwandte sind oder nicht. Und er sagt einfach noch einmal im Hinblick auf Bruder, Schwester, Vater und Mutter, in allem, was er sagt, in allem, was er tat, in allem, wie er regiert und agiert. Wichtig ist es, dass wir in allem den Willen dessen, der ihn gesandt hat, verwirklichen. Jesus kam nicht einfach so, sondern er wurde gesandt, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Wo hat er den erfüllt? In der Geburt? Er kam auf diese Erde. Im Philipperbrief, Matthias schon vorhin gelesen hat, steht, ja, er kam und er nahm Knechtsgestalt an. Ja, und was hat er getan? Er hat sich klein gemacht. Er ist als Kind in diese Welt gekommen, als Säugling, verletzbar. Und das Ganze, weil Gott es so wollte. Er wollte, dass er diese Zeit hier auf dieser Erde durchlebt, ganz genauso wie wir, komplett als Mensch, nicht nur als Gott, sondern als Mensch. Und dann wird er im Hebräer gesagt, damit er mit uns mitfühlen kann. Er weiß, wenn wir irgendwelche Nöte haben, er weiß, wenn es uns schlecht geht oder wenn es uns gut geht, wenn wir Trauer haben oder wenn wir uns freuen. Er kann das alles nachempfinden, er hat es alles erlebt. Und er kann uns auch in würdiger Weise, in richtiger Weise auch trösten. Dann, er war einfach gehorsam und ist durch dieses ganze Leben hindurchgegangen. Und dann lesen wir von ihm als 12-Jährigen im Tempel. Und wenn man dann so die Passage liest, man liest nicht viel über die Zeit zwischen seiner Geburt und seinem, wo er dann öffentlich aufgetreten ist, mit 30 in etwa. Da lesen wir nicht viel, aber da wird so ein ganz kleiner, sage ich jetzt mal, Strahl in sein Leben hinein. Da dürfen wir ganz klein wenig in sein Leben hineinschauen. Und dann sitzt er da bei den Pharisäern und Schriftgelehrten und stellt Fragen. Und dann, als die Eltern ganz entsetzt ihn dann endlich wieder gefunden haben, dann waren, steht dort, dass diese Schriftgelehrten verwundert waren über dieses Wissen, was dieser 12-jährige Bursch hatte. Es ist erstaunlich. Ja? Und er hat Gottes Willen erfüllt. Er hat in enger Gemeinschaft, auch als Kind heranwachsend, also als Kind, als, dann als heranwachsender Jugendlicher und dann als Mann, hat er den Willen Gottes erfüllt. Und dann begann er eben mit seiner Öffentlichkeitsarbeit und hat auch dort den Willen Gottes erfüllt. In der Vorbereitung, einfach in dem Dienst, den er getan hat, aber dann auch in Vorbereitung auf das, was danach gekommen ist. Noch einmal durch das Wort Gottes, also durch das Wort Gottes sehen wir, dass Jesus dort im Tempel war. Durch das Wort Gottes sehen wir, dass Jesus sich immer wieder auch zurückgezogen hat zum Gebet. Und noch einmal den Vers Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selber tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dann eben noch einmal einen anderen Vers, den ich auch schon zitiert habe. 2. Korinther 5, Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Es ist eine großartige. Jesus hat uns all das vorgemacht. Er hat gezeigt, wie wir unser Leben an Gott ausrichten sollen und wie, was er eben möchte, dass wir eben tun. Jesus sollten wir in jedem Lebensbereich mit einbeziehen. Einmal Jesu Opfer, befreit von Schuld und Sünde. Jesu Opfer bringt aber auch eine Verpflichtung mit. Und dann heißt es, wenn man diese ganzen Evangelien durchgeht, dann wird eins deutlich: Ich gehöre ihm. Und somit kann er mit mir machen, was er will. Wenn Christus in meinem Leben ist, dann hat es einen Herrschaftswechsel gegeben. Das heißt, dann bestimme nicht mehr ich in meinem Leben über mich und über alles, was ich tun will und soll, sondern dann bestimmt er. Ich habe einen Betreuten, der an Alkohol erkrankt war. Und dann ist er, nachdem er 2-3 Jahre davon weg war, ist er wieder rückfällig geworden. Das war erstmal eine richtige Tortur, bis der dann auch bereit war, eine Therapie zu machen, eine Langzeittherapie. Und dann, interessanterweise war es dann, und er hat sich aber, das ist eine christliche Einrichtung gewesen, wo er 3 Jahre war, und nach seiner Aussage, ich schaue natürlich niemand ins Herz rein, hat er sich bekehrt, hat sich dann auch taufen lassen, war ich auch dort, und dann ist er rückfällig geworden. Ja, und als er dann in dieser Therapie war, dann hat er zweimal, gab es so eine Situation, wo er alles hinschmeißen wollte. Und das waren einfach immer wieder so Sachen, die, das kommt auch von der Vergangenheit, also aus seiner Vergangenheit, dass wenn irgendeine Situation kam, mit der er nicht klar kam, hat er alles hingeschmissen. So. Und dann habe ich ihn angerufen und sagte zu ihm: Du Christian, was machst du da? Was willst du da? Bist du dir über die Konsequenzen bewusst, die da draus entstehen? Dass du dann, du hast keine Wohnung, du hast gar nichts, du sitzt auf der Straße. Fischlausitz, die sagen, du kommst nur dorthin, wenn du diese Langzeittherapie fertig gemacht hast. So, und jetzt willst du einfach abhauen. Und dann habe ich ihm gesagt: Du hast zu mir gesagt, dass du an Jesus Christus glaubst, dass du wiedergeboren bist. So, und eins sage ich dir: Du hast einen Herrschaftswechsel vollzogen. Jesus ist dein Herr. Jesus ist derjenige, dem du gehörst. Du gehörst dir gar nicht mehr selber. So, und dann hast du nicht das zu tun, was du jetzt gerade denkst und willst, mit all den negativen, schlimmen Auswirkungen, die da entstehen, sondern du hast das zu tun, was Jesus dir sagt. Und da bin ich sehr heftig geworden. Könnt ihr euch vorstellen, schon allein, wenn ich das jetzt so erzähle, merkt ihr, dass ich emotional da drin bin. Ja? So, und dann hat er gesagt, ja, er will darüber nachdenken. Hat er dann gemacht, am nächsten Tag ruft er mich an und sagt, ja, er bleibt da. Dann hat es noch das Ganze ging, glaube ich, ein halbes Jahr lang. Und dann wieder ein paar Monate und dann kam wieder diese ganze Gedanke auf. Und da war sogar, interessanterweise, diese Therapeutin, also Psychotherapeutin, die saß nebendran und habe genau das Gleiche wieder ihm einfach auch gesagt. Und gesagt, Freund, so geht's nicht. Du gehörst dir nicht selber, du gehörst Jesus. Und da hast du nicht einfach herzugehen und zu sagen, nein, ich mache jetzt das, weil ich keinen Bock mehr habe. Geht nicht. Und dann ist er wirklich da geblieben, die Zeit, bis diese Therapie dann auch wirklich abgeschlossen war. Er ist jetzt wieder bei Fischlausitz und ist jetzt auch trocken bisher und geht jetzt wieder, sage ich jetzt mal, seinen Weg weiter. Und ich denke, das kann uns selber auch, gerade dieses Wissen kann uns auch vor etlichem bewahren. Ja, einfach dieses Wissen, ich gehöre mir nicht selber, bewahrt mich vor etlichen auch negativen Dinge, die in mein Leben hineinkommt. Und ich denke, egal wie stark oder schwach jemand ist, egal wie viele Probleme wer hat und so weiter, ja, wir sollen uns von unserem Herrn abhängig machen. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen, die ich immer wieder auch feststelle. Oder auch immer wieder in der Vergangenheit festgestellt habe. Wenn Menschen, also Probleme tauchen dann auf, wenn Menschen, ja, sage ich jetzt mal, aus einem gewissen Stolz heraus, dann den Willen Gottes einfach nicht mehr tun. Und so ist mir, also ich komme ja aus Rothenburg, und da gab es einfach auch in der Gemeinde immer wieder auch ein sehr respektloses Verhalten den Ältesten gegenüber. Und ich habe einfach immer wieder gemerkt, hab dort, wo Menschen einfach die Bibel entweder nicht kennen oder sie nicht ernst nehmen, geschehen diese Probleme. Dass Menschen, und da gab es wirklich einige Situationen, auch damals in Rothenburg, wo dann ein paar einfach gesagt haben, nee, das ist nicht so und so. Und dann haben die da richtig Stress gemacht. Und da war, also ich kann mich an zweimal erinnern, wo die Gemeinde wirklich kurz vor einer Spaltung stand. Weil einfach Menschen total stur ihre Meinung vertreten haben und gemeint haben, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Da ging es um eine wörtliche Auslegung. Die Bibel, es ist ja nicht immer alles, was wir tun sollen, wörtlich. Sondern es gibt manche Dinge, viele Dinge erkenne ich aus dem Satzzusammenhang, aus dem Kontext, in dem eine Bibelstelle steht. Und da haben sich die so festgebissen an dieser wörtlichen Auslegung, dass es so wörtlich nicht in der Bibel steht. Aber wenn man viele Sachen im Zusammenhang kennt, dann weiß man, das ist genau so. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, was spezifisch das war. Auf jeden Fall war das eine sehr prägnante Situation. Und ich habe gedacht, Mensch Leute, wenn ihr anfangen würdet, in der Bibel zu lesen und den Willen Gottes einfach auch umzusetzen, dann würdet ihr gar nicht auf solche komischen Ideen kommen. Oder einfach ein gewisser verletzter Stolz bringt sehr, sehr viel Unruhe in eine Gemeinde. Das nächste ist ein respektloser Umgang mit den Eltern. Und ich denke, das betrifft uns alle. Nicht nur Kinder, sondern auch uns. Wir haben auch Eltern. Und ich denke, wir sind herausgefordert, auch da den Willen Gottes umzusetzen, der in seinem Wort steht. Ehret Vater und Mutter. Ja? Und dann, wie geht's weiter? Auf dass du lange lebst auf Erden. Das steht in der Bibel drin. Und das betrifft sowohl jung als auch alt. Aber da habe ich schon an anderer Stelle auch schon drüber gesprochen. Dann mangelnde Bereitschaft zu vergeben. Gibt es auch immer wieder. Ja? Und da sind wir einfach ungehorsam. Und ich habe aber irgendwann mal mit Monika darüber gesprochen gehabt. Und habe ich gesagt, im Grunde genommen bin ich verpflichtet zu vergeben. Gott verpflichtet mich zu vergeben. Er hat mir vergeben. Und dann, gut, manches Mal fällt es einem schwer, je nachdem, wie schwerwiegend eine Situation ist oder ein Vergehen, das man mir gegenüber getan hat. Aber am Ende ist es so, dass ich vergeben muss. Und Jesus hat, er sagt, als es darum geht, ja, wie oft soll man vergeben? 7 mal 70 Mal. Und im Grunde genommen meint er immer. Ja. Und Jesus ist uns auch da ein Vorbild. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In seiner dunkelsten, schwersten Stunde sagt er genau das. Und die haben ihn wirklich übel behandelt. Dann gibt es eine falsch verstandene Hingabe. Ich glaube, das Beispiel habe ich irgendwann schon mal erzählt. Da gab es so Menschen, die, ja, sage ich jetzt im Geheimen, haben durch gute Werke ihrem Götzen Gott zu gefallen. Und dann haben die sich auf den Boden geworfen, wieder aufgestanden und das ganze 100 Kilometer, um ihren Gott zu besänftigen. Im Mittelalter gab es dann so Eremiten, die auch so bestimmte komische Anwandlungen hatten. Dann zum Beispiel, wenn der Katholik irgendwie, was weiß ich, was falsch gemacht hat und dann sagt der Priester, ja, dann bet 5 Ave Maria und 10 Mal das Vaterunser und dann ist deine Sünde vergeben. Ja, einfach völlig daneben. Dann zum Beispiel diese 5 Säulen des Islam oder beten zu Heiligen. Das sind alles Dinge, die Gott nicht will. Aber was ich richtig wichtig finde und auch für uns essentiell, ist Hingabe aus Dankbarkeit. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder in früher Unreinheit und Gesetzlosigkeit zu Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Oder Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige. Hingabe aus Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass Gott mich erlöst hat. Und dann einfach aus dieser Triebfeder heraus, einfach aus dieser Dankbarkeit heraus, ihm unser Leben hinzugeben. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Das heißt, Unzucht nicht nur jetzt im sexuellen Bereich. Ich kann auch Unzucht treiben, indem ich einfach andere Dinge in meinem Leben wichtiger nehme als Gott. Ja, das ist ja auch, Gott hat ja auch beim Volk Israel gesagt, wenn die anderen Göttern nachgefolgt sind, ja, ihr treibt Unzucht. Also ihr geht fremd, ja? Andere Dinge sind euch wichtiger wie ich. Ist auch eine Form von Unzucht. Und wir können einfach nur darum beten, dass Gott uns davor bewahrt, dies zu tun. Hingabe aus Dankbarkeit. 1. Thessalonicher 5, 16, 18. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid Dank in allen. Und denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Und dann möchte ich euch einfach ein Beispiel erzählen. Eine Freundin meiner Mutter, bei der ist vor, ich weiß es gar nicht genau, das war glaube ich 3 Jahre, bevor meine Frau gestorben ist, also es war so 11 Jahre circa jetzt, hat sie, ihr Mann, der war im Büro gesessen, hat seine Predigt vorbereitet und sie kam dann später in das Büro und plötzlich war er tot. Am Schreibtisch gesessen. Und jeder würde jetzt wahrscheinlich denken und sagen, um Himmels Willen, furchtbar. Was hat sie gemacht? Sie ist hergegangen. Da war noch jemand auf Besuch bei denen. Dann hat sie sich mit ihm hingesetzt und dann hat sie erstmal Gott dafür gedankt, für die 17 Jahre Ehe, die Gott ihr mit diesem Mann geschenkt hat. Was soll ich mir vorstellen? Dankbar für Situationen, die eigentlich, wo man denkt, da bricht jetzt eine Welt zusammen. Sie war dankbar für die Gnade, die Gott geschenkt hat, dass sie 17 Jahre verheiratet waren. Hingabe aus Dankbarkeit, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Aus Dankbarkeit anderen, das Wort Gottes Vorlieben und dadurch im Grunde genommen, auf Deutsch gesagt, das Maul zu stopfen. Entschuldigung, diesen Ausdruck, aber einfach, dass sie kein Argument mehr haben. Die Christen sind ja auch nicht besser wie wir, das hört man ja immer wieder. Nee, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Ja. Hingabe ist Gehorsam aus Liebe. Hingabe zeigt sich in dem Tun des Willens Gottes, am Beispiel Jesu auch, vor allem am Beispiel Jesu. Hingabe kann falsch verstanden werden und Hingabe aus Dankbarkeit. Amen.